Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, wenn alles gut funktionieren würde und das Pult nicht total verschaltet worden wäre von den Kollegen des Sports, die mit vielen Live-Schaltungen hier das ganze Mischpult neu programmiert haben, dann könnte ich, aber ich kann es doch. Moment.
Durchsage A. Guten Morgen, liebe Berliner und liebe Brandenburger. Hier ist Ihr Hauptsenderechner von Radio 1. Zurzeit arbeiten alle menschlichen Fachkräfte noch an der Vorbereitung des Sendestartes. Um 8:01 hören Sie hier Radio 1.
Achtung, Achtung, hier spricht Potsdam.
Sie hören jetzt, wie der Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, Hans-Jürgen Rosenbauer, eine Ansprache hält.
5, 4, 3, 2, was kommt dann? 1.
1 nach 8. Das Morgenmagazin auf Radio 1.
Herr Wendelewski, mal eine kurze Assoziationskette. Was fällt Ihnen ein? Welche Stichworte fallen Ihnen ein zum Titel Radio 1?
Aus 2 mach 1.
Noch was?
1 ist das Erste.
Herr Rosenbauer, eine Fachfrage. Ich hoffe, Sie sind guter Dinge und meinen auch, dass man auf den Radiomarkt noch 1 draufsetzen kann.
Ja, man kann auf den Radiomarkt vor allen Dingen 1 draufsetzen, was ich mir von diesem Programm wünsche. Ich wünsche mir guten kritischen Journalismus von diesem Radio und gute und sehr differenzierte Musik. Das fällt mir so ein.
Start me up, die Stones, und ich twittere Ihnen dann nach der Sendung noch die Musik, die vor dem eigentlichen Sendestart lief, als Spotify-Titelliste. Da können Sie dann nochmal sich in die Lage von vor 18 Jahren hineinversetzen, denn das war eben der komprimierte Sendestart von Radio 1. Vorgestern, vor 18 Jahren, angeblich seien wir jetzt erwachsen, habe ich des Öfteren gelesen in Tweets. Ich denke, bei Radioprogrammen wird man schneller reif, aber bei Radio 1 gilt nach wie vor, wir sind noch nie erwachsen geworden, was man auch gleich beim nächsten Musiktitel hört. Das ist ein Geburtstagsständchen von Radio 1 für das Inforadio. Das ist nämlich 2 Jahre älter, gestern 20 geworden. Dazu mehr in dieser Medienmagazin-Ausgabe nach der Sommerpause, der ersten wieder vom 29. August 2015. Außerdem der neue Riese in Berlin. Funke Gruppe startet nächste Woche eine Zentralredaktion. Und das natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Wer Brötchen will, der geht zum Bäcker. Wer Fleisch will, geht zur Metzgerei. Den Hausmüll, den holt der Müllmann. Das Haustier, die Abdeckerei. Funktioniert das Licht nicht mehr, ruft man den Elektriker. Fällt einem das Laufen schwer, fährt man halt mit der Bahn. Ist einem das Haar versplisst, dann geht man schnell zum Haarstylist. Und wenn einem irgendwie katholisch ist, dann geht man zum Kaplan. Wenn man's halt nicht selber kann, dann muss halt ein Fachmann ran. Der macht's dann, weil er's machen kann, zum Glück. Denn sollte's in den Knochen ziehen, macht man sich einen Arzttermin und nimmt eine Aspirin und geht früh ins Bett. Nicht zu RTL oder RS2, zu Teddy, Kiss und Paradiso, denn wer Info will, hört Inforadio.
Happy Birthday!
Genau, und das Geburtstagsständchen, das muss natürlich noch sein, das war unsere Kennung, damit Sie auch wissen, es ist nach wie vor Radio 1, ein Programm des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Aber Inforadio ist gestartet übrigens auch wie Radio 1 als Kooperationsprogramm von OAB und SFB. Aber die Idee war jetzt nicht unbedingt neu vor 20 Jahren. Bereits 1987 gab es in Frankreich ein Inforadio, France Info, oder wie die Franzosen selbst sagen, France Info. France Info. En ce moment sur France Info, il y a l'info qu'il vous faut. France Info, il y a l'info qu'il vous faut. Das sollte, zumindest wird das gleich in einem Interview mit Günter von Rujewski, dem damaligen SFB-Intendanten, zu hören sein, sollte France Info ja so etwas wie eine Idee sein, die nach Deutschland transportiert werden sollte. Aber es kam anders. Warum, hören wir auch gleich. Es gab zuerst ein privatkommerzielles Radio. Jetzt denken vielleicht die ein oder anderen an Info 101. Nein, es gab eins, das bereits am 3. Oktober 1990 sendete, aus der Eifel, ja. Das ist nicht unbedingt der Nabel der Nachrichtenwelt, aber es war so, es war Radio Europa Info.
Informationen und Nachrichten von Radio Europa Info, zum Beispiel mit einer Astra-Satellitenempfangsanlage. Radio Europa Info, Ihr Nachrichten- und Informationsprogramm europaweit.
Die Zeit, es ist 22.15 Uhr.
Radio Europa Info, Europa-Nachrichten.
Aber in Berlin war es tatsächlich dann so, dass Info 101, ein privatkommerzielles Unternehmen, von 1992 bis 1994 sendete und, ich sag mal, erstmal das Informationsbedürfnis der Hauptstadtregion erfüllte. Und viele Kollegen, die dann 94 keinen Job mehr hatten, fanden dann 1995 tatsächlich im Inforadio des OAB-SFB eine Heimat.
Infozeit, es ist 19 Uhr.
Der Infotag, 24 Stunden in 30 Minuten. Das Tagesgeschehen im Überblick von Info 101.
Mit der Ausgabe von Montag, dem 16. März, im Studio ist Gerrit Derkowski.
Das war ein Mädchen aus dem Jahre 92, aber dann am 28. August 1995 hörte es sich dann so an.
Inforadio in Berlin und Potsdam auf UKW 93.1.
Guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer in Berlin und Brandenburg. Willkommen bei Inforadio, dem neuen Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Das Wetter: 11 Grad, Schauer, stark bewölkt. Höchsttemperatur heute 17 Grad. Im Studio Hans-Jürgen Rosenbauer.
Und Günter von Lojewski.
Info Nachrichten.
Bei der Explosion von 4 Bomben sind gestern Abend in Istanbul mindestens 2 Menschen getötet und 40 verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die Sprengkörper in Mülleimern versteckt und mit einem Zeitzünder versehen. Die Bomben detonierten in einem beliebten Freizeitviertel. Über die Täter ist bisher nichts bekannt. Frühere Anschläge ähnlicher Art hatte die Polizei in der Regel der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans zugeschrieben.
Die USA drohen den bosnischen Serben mit Luftangriffen der NATO. Zum Auftakt seiner neuen Verhandlungsreise sagte der US-Sondergesandte Richard Holbrooke, falls die Serben weiterhin eine Friedenslösung blockierten, müssten sie mit negativen Folgen rechnen. Holbrooke will heute in Paris mit dem bosnischen Präsidenten Izetbegovic zusammentreffen. Kroatien will sich laut Außenminister Mate Granic gegen die Serben militärisch zurückhalten, um dem neuen US-Friedensplan eine Chance zu geben.
Das hatte ich schon wieder völlig verdrängt, dass die beiden Intendanten von ORB und SFB, Hans-Jürgen Rosenbauer und Günter von Lujewski, die ersten Nachrichten sprachen. Dann haben natürlich die Profis weitergemacht, weil Intendanten ja nicht so sehr im Programm vorkommen dürfen und sollen, weil sie ja eher Geschäftsführer eines Unternehmens sind. Aber erstmal vielen Dank an Andreas Knettlik. Er hat diesen Mitschnitt uns zur Verfügung gestellt, weil Oh Wunder, dass Inforadio selbst diesen Mitschnitt nicht mehr hatte. Das hing damit zusammen, dass das ein recht pannenreicher Start war. Die Computer stiegen aus, es war minutenlang die Trailermusik zu hören. Das lag an der ganz speziellen neuen Sendetechnik, voll digital, und die war halt noch nicht so stabil. Wir erinnern uns, Windows 95 ist ja vor 20 Jahren gerade erst frisch auf den Markt gekommen. Und dieses System war noch, lief noch, glaube ich, unter DOS und hatte bernsteinfarbene Bildschirme teilweise und grün. Also das war schon sehr arm. Natürlich, dass man damals, ich glaube, die Festplatten waren höchstens 1 Gigabyte stark, voll digital sendete. Und ja, also das, wie gesagt, war 1995. 89 hören wir jetzt von Günter von Dujewski, lag die Idee schon in der Luft.
Ja, da ich ein alter Nachrichtenmann war, also sowohl Leiter der Heute-Redaktion und vorher bei der Frankfurter Allgemeinen, die Idee lag in der Luft und ich hatte sie von Horst Schettle bekommen, der dann später unser Programmdirektor Fernsehen wurde, der in Paris zu diesem Zeitpunkt Korrespondent war für das ZDF und der mir von dieser Idee erzählt hat. Und ich habe sie 1989 auch gleich in die Gremien des SFB getragen. Das müsste in den Protokollen nachzulesen sein. Und bin dann aber gescheitert, weil ja wenig später die Mauer aufging. Und zu diesem Zeitpunkt hatte der Sender Freies Berlin dann fürchterlich viel anderes zu tun. Wir waren ja ein zentrales Institut inmitten der deutschen Wiedervereinigung. Und wir hatten im Übrigen auch zu dem Zeitpunkt das Geld überhaupt gar nicht. Und ich habe dann dem einem Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks, einem alten Freund, von der Idee erzählt. Und so ist uns der Bayerische Rundfunk zuvor gekommen.
Aber das klingt erstmal nicht logisch, weil die Informationsdichte in der Bundeshauptstadt später und damals ja DDR-Hauptstadt West-Berlin ja so hoch war mit dem Fall der Mauer, dass man doch geradezu ein Inforadio gebraucht hätte, weil sich alle Sekunde ja irgendwie die Nachrichtenlage zu ändern schien.
Das ist einerseits richtig, andererseits müssen Sie sich erinnern, dass zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht so viele Frequenzen zur Verfügung waren, wie man gerne gehabt und gebraucht hätte. Und außerdem musste das alles bezahlt werden. Und Sie wissen, als ich in Berlin angetreten bin, war der Sender SFB tief in den roten Zahlen.
Aber Sie haben am 1. Mai 1990 Radio for You installiert.
Ja, Radio for You haben wir installiert, das ist völlig richtig. Das ist herausgegangen aus einer anderen Welle, die wir schon hatten und die auch schon bezahlt war. Da haben wir nur, wenn Sie wollen, den Namen und das Zielpublikum ein bisschen präzisiert.
Aber dann kam Ihnen die privatkommerzielle Konkurrenz zuvor. 1992 startete Info 101 mit einem 24-Stunden-Programm unter dem Slogan Nachrichten, wann immer Sie wollen. Wie tief waren Sie gekränkt?
Ich war nicht gekränkt, denn ich sage mal, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Aber ich war sehr traurig, dass die private Konkurrenz, die ja auch viel entscheidungsschneller sein kann als ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, uns dieses Feld besetzt hat. Und ich war nur überrascht, dass die Kollegen, die das damals gemacht haben, die ja zu einem guten Teil auch von renommierten Zeitungen kamen, die das auch finanziert haben, wie die Frankfurter Allgemeine oder wie die Süddeutsche Zeitung, dass die schon nach 2 Jahren sozusagen aufgegeben haben, weil sie ihnen doch wichtiger war, schwarze Zahlen zu schreiben. Und das ist mit Inforadio immer schwierig. Aber als dieser Augenblick dann gekommen war, da sind wir dann doch relativ rasch wieder in die Bütt gegangen.
Aber es gab so zumindest der äußere Eindruck, ein, ja, vielleicht Tauziehen um MDR Info, dem Nachrichtenradio des Mitteldeutschen Rundfunks, auf Sendung gegangen am 1.1.1992, dem OAB, dem SFB. Man hatte so den Eindruck, dass ein Programm aus Leipzig damals ja noch und dann später Halle nicht gewollt war in Berlin. Stimmt das?
Das ist nicht ganz unrichtig. Also als wir die Gelegenheit bekamen, uns nun doch nochmal um Berlin, um ein Inforadio zu bemühen, habe ich das wieder in unsere Gremien getragen. Und der Rundfunkrat hat gesagt, das ist gut und prima. Und ich habe vor allen Dingen geblickt auf die künftige Hauptstadt, weil ich aus langer Erfahrung Bonn kannte und wusste, wie wichtig ein örtlicher Rundfunksender, Hörfunksender für die Politik und die Meinungsführer ist. Und dann hat mir der Rundfunkrat allerdings eine Auflage gemacht, die hieß, das neue Programm darf nichts kosten. Und damit war ich im Grunde eigentlich alternativlos. Ich musste auf den Mitteldeutschen Rundfunk mit meinem Kollegen Reiter zugehen. Und der hat mir dann auch signalisiert, dass sie das gerne machen würden und gerne mitmachen würden. Nur als ich dann mit dieser Idee in den Rundfunkrat zurückgekehrt bin, hat man mir ziemlich deutlich gesagt, nun sagen Sie mal, also die sächsische Sprache, die haben wir uns noch gar nicht vorgestellt hier in Berlin, das können Sie vergessen. Und damit war ich wieder am Anfang und habe dann anschließend wieder versuchen müssen, einen neuen Partner zu finden. Und den habe ich ja dann Gott sei Dank in Hans-Jürgen Rosenbauer und dem ORB auch gefunden. Denn sie begann mit einem gemeinsamen Barbecue zwischen Hans-Jürgen Rosenbauer, seiner Frau, meiner Frau und mir in deren Garten. Und da haben wir im Grunde sozusagen die Übereinkunft bereits vorbereitet. Und ich denke, wenn wir heute nach 20 Jahren auf Inforadio sehen, kann man nur sagen, das ist ein reines Erfolgsprogramm, vor allen Dingen für die Hauptstadt. Und wenn es da einmal, wenn ich mich richtig ersinne, eine Differenz gegeben hat, so hat sie sich in meinem Gedächtnis überhaupt nicht niedergeschlagen. Ich erinnere da nichts mehr, aber ich habe mich mal kundig gemacht bei einem alten Kollegen, der diesen Fall genauer kannte. Also ich denke, das ist wirklich etwas gewesen, was man vergessen kann. Und es war im Übrigen auch keine Zensur und Ähnliches dabei im Spiel.
Sie spielen auf den Fall an, dass ein Reporter des Inforadios den damaligen Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg interviewen wollte. Sie dabei eingriffen, weil Sie, so wurde es zumindest geschildert, das Gefühl hatten, der Kollege sei überfordert. Und dass dieses Interview dann nicht gesendet wurde, unter Federführung des ORB stand das Inforadio damals mit dem Hinweis, dass man sich als Intendant nicht in programmliche Dinge einmischen dürfe.
Also die Geschichte, wie Sie sie erzählen, ich sage es nochmal, habe ich nicht genau im Gedächtnis, aber mir hat ein Kollege aufgeholfen. Der Ministerpräsident des benachbarten Bundeslandes Brandenburg, Herr Stolpe, kam bei der IFA zu unserem Stand und war dort gebeten zu einem Interview. Und ein junger Kollege, den ich, glaube ich, kaum kannte, hat ihn etwas gefragt und Herr Stolpe wollte erkennbar etwas loswerden zum Thema Medienpolitik, das natürlich für einen Intendanten in der Region von Bedeutung ist. Der junge Kollege wusste aber offenbar überhaupt nicht, was er damit mit diesem Bescheid von Herrn Stolpe anfangen sollte, weil er davon keine Ahnung hatte. Und da habe ich ihm angeboten, sozusagen an dieser Stelle die Frage an Herrn Stolpe zu stellen und dann anschließend gesagt, jetzt wollen Sie sicherlich das Interview weiterführen. Und dann hatte er sozusagen aber da den Mut verloren. Also ich sag's nochmal, das ist wirklich eine Lappalie auf die ganze Erfolgsgeschichte von Inforadio gesehen, die erkennbar keine Spuren hinterlassen hat.
Die Kooperation ORB-SFB beim Inforadio war ja nur ein Baustein in der Radiokooperation. Wir haben gerade 18 Jahre Radio 1 gefeiert. Dann gab es ja auch noch das Projekt unter den Kulturradios. Da gab es längere Zeit möglicherweise eher so Adaptionsprobleme, aber auch Kulturradio ist in der Region jetzt fest verankert. Fritz ist ja auch ein Kooperationsprogramm.
Richtig.
Sie waren eigentlich mit Hans-Jürgen Rosenbauer Wegbereiter eigentlich einer Länderfusion, nicht nur der Senderfusion, aber die ist gescheitert.
Ja, aber Sie haben sicherlich recht und ich sage mal, Sie dürfen sogar sich daran erinnern, wenn Sie ins Archiv gehen, werden Sie das ausführlicher finden als gerade diesen einen Zwischenfall mit dem Interview auf der IFA. Hans-Jürgen Rosenbauer und ich haben tatsächlich die Absicht gehabt, etwas zu tun, was die alte Einheit Berlin-Brandenburg wiederherstellt. Davon waren wir beide wirklich überzeugt. Und das haben wir auch gemacht und ich sage mal, heute kann ich das erzählen, dass ich deswegen auch mit dem regierenden Bürgermeister ein langes, sehr kontroverses Gespräch gehabt habe, stundenlanges Gespräch gehabt habe, an dessen Ende mir der regierende Bürgermeister gesagt hat, also dann machen Sie das mal, denn Ewald Diepken war ja auch für eine Vereinigung der beiden Bundesländer. Allerdings hat dann die Senatskanzlei in Berlin quergeschossen und den Tagesspiegel veranlasst zu jubilieren, dass der regierende Bürgermeister nun endlich eingreife und diesen Intendanten stoppe. Er hatte dann auch die Rechtsaufsicht angerufen, aber es war an dem Willen der beiden Intendanten nichts zu rütteln. Das war auch formal alles in Ordnung. Also wir hatten da einen nicht so ganz einfachen Weg, das ist richtig.
Ja, soweit Günther von Lojewski, 89 bis 97 Intendant des Senderfreies Berlin. Hören wir mal ganz kurz noch die Sicht von Hans Hege. Er ist der Direktor der Medienanstalt, auch damals verantwortlich gewesen für Berlin-Brandenburg, schon für die Frequenzvergabe.
Das war ja mal dann eine Vorreiterrolle des ORB, und damals von Hirschfeld und Rosenbauer, die dieses Projekt machen wollten. Und Herr Volojewski war etwas beim SFB damals nicht so geneigt und wollte das mit Leipzig zusammen machen, mit Sitz beim MDR. Aber da der ORB damals genügend Geld hatte und sagte, wir machen das einfach und wir haben die Frequenz gegeben, so entstand dann Inforadio.
Allerdings schon in Zusammenarbeit mit dem SFB.
Mit dem SFB, aber der SFB alleine hätte es nicht gemacht.
Vielleicht können Sie noch ein bisschen detailliert erklären, was damals die Stimmungslage war. Warum wollte Udo Reiter aus Leipzig für Berlin Programm machen mit dem SFB? Spielten da
Parteien? Er wollte für Leipzig Programm machen, aber er wollte natürlich, ja. Er war ja ehrgeiziger Journalist und wollte ein Inforadio machen. Und hat dann eben Pratschlejewski eine Beteiligung angeboten. Das wäre sicher regionalisiert worden, aber immer die Federführung hätte in dem Fall der MDR gehabt.
Es gab ja MDR-Info schon und er wollte sozusagen für Berlin mitmachen.
Wollte es für Berlin machen und das war für Lojewski sicher der einfache Weg. Außerdem spielt es sicher eine gewisse Rolle, vielleicht eine gewisse parteipolitische Nähe, während der ORB dann ein bisschen als angerötet galt. Aber dann haben sich doch SFB und ORB geeinigt. Aber deswegen, weil der ORB damals auch gesagt hat, wir finanzieren das zu einem wesentlichen Anteil mit. Und wir haben gesagt, es gibt die Frequenzen. Wir haben gesagt, die Frequenz gibt es nur für ein Programm aus der Region. Also da haben wir schon einen gewissen Druck mit ausgeübt und das zusammen hat dann dazu geführt, zu einer guten Lösung.
Die wir dann auch nochmal aus der Sicht des ORB hören, aber zunächst natürlich ein klein bisschen musikalische Zäsur.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und zum Thema weiter 20 Jahre Inforadio. Der Erfolg kennt ja bekanntlich viele Väter. Einer dieser Väter ist garantiert Professor Hans-Jürgen Rosenbauer, ORB-Intendant von 91 bis 2003. Heute Vorsitzender des Medienrates der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Hier seine Sicht.
Wir haben uns erstmal verständigt, quasi hinter dem Rücken von Günther von Lojewski, mit dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat des SFB. Denn es ging letztlich dann darum, wer bezahlt es. Der SFB sagte, wir haben nicht das Geld dafür und wir haben gesagt, dann gehen wir in Vorleistung. Das heißt, wir finanzieren das Programm zu großen Teilen, teilen uns dann natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es ging ja sogar so weit, dass der berühmte Pavillon des SFB ausgebaut wurde zum Studio dafür. Im Grunde haben wir aus medienpolitischen Gründen, nämlich ein Inforadio für Berlin und Brandenburg sollte in Berlin und Brandenburg produziert und verantwortet werden. Das haben wir durch finanzielle Großzügigkeit ermöglicht.
Sie sagen auch zu Recht verantwortet, aber es gab so einen Begriff, daran kann ich mich erinnern, wie Federführung. Was bedeutete das eigentlich?
Na, die Federführung hat ja gewechselt im Laufe der Zeit. Wir haben angefangen. Das heißt, der Hörfunkdirektor des ORB, Gerhard Hirschfeld, der auch wirklich die treibende Kraft in dieser ganzen Auseinandersetzung war, der hatte die Verantwortung dafür, wie dieses Programm aussehen sollte und wie es dann auch tatsächlich aussah. Der Chefredakteur allerdings, Holzhey, kam vom SFB. Insofern, es war schon ein Bemühen da, dass dort beide Seiten sich fair behandelt fühlten. Aber ich hatte immer den Eindruck, das war ein bisschen eine Verletzung der, nicht Eitelkeit, aber des Selbstverständnisses der Berliner Seite, dass nun ausgerechnet dieser kleine, ungeliebte ORB in Potsdam dieses Programm ermöglichte.
Das hat sich an einem Fall, glaube ich, ganz gut dokumentiert, dass da auch das Selbstverständnis oder das Selbstbewusstsein angekratzt wurde. Es gab jedenfalls einen riesengroßen, auch medial ausgeschlachteten Eklat. Können Sie sich daran noch erinnern?
Es ist verdammt lange. Ich weiß nur, dass größere diplomatische Verwicklungen entstanden, weil natürlich der verantwortliche Hörfunkdirektor Hirschfeld dies unter gar keinen Umständen hinnehmen konnte. Und es dann, ich weiß nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Jedenfalls, es ging nicht zugunsten meines Kollegen Lojewski aus, aber wir haben später darüber gelacht. Es war einfach eine Situation, wo auf beiden Seiten sehr viel Empfindlichkeit und auch, muss man sagen, so eine Art eitler Wettlauf eine Rolle spielte.
Inwieweit muss man überhaupt diesen Kampf ORB-SFB auch im medienpolitischen Kontext verstehen? Erst als die CDU austrat in Berlin aus der Regierungsverantwortung, ging es ja dann sehr schnell mit der Fusion beider Sender.
Da ist sicher was dran. Wir wissen ja auch, dass die Länderfusion unter anderem am Quorum, das Landowski durchgesetzt hat, gescheitert ist. Also im unmittelbaren Zusammenarbeiten zwischen SFB und ORB spielte Parteipolitik keine Rolle. Die Gremien waren unterschiedlich dominiert, aber zumindest der Rundfunkrat des ORB war überhaupt nicht ideologisch so auseinander zu dividieren. Also Abstimmungen verliefen nicht parteipolitisch, eher verliefen sie an, wie soll ich sagen, an Orientierungen aus der Vergangenheit. Natürlich war der ORB das ungeliebte Kind der Rundfunkwende. Da wollen wir uns gar nichts vormachen. Er sollte eigentlich nicht entstehen. Der SFB hätte das sehr gerne mit bedient. Das kann ich nachvollziehen. Zumal es dann auch ökonomisch eine sinnvollere Anstalt gewesen wäre. Aber die Widerstände, die in der Politik herrschten, übertrugen sich eher in den Führungsebenen, aber nicht bei den Mitarbeitern. Und man darf nicht vergessen, Brandenburg hatte einen politischen Willen bekundet. Wir wollen diese Landesrundfunkanstalt auch als ein Element des neuen Bewusstseins für das Land Brandenburg. Das war die Vorgabe, unter der ich Intendant wurde. Und ich hätte nicht, ohne dass die politische Entscheidung neu getroffen worden wäre, sofort sagen können, ja, das ist ja alles Unfug, wir machen sofort alles gemeinsam mit dem SFB. Das haben wir dann auch nicht getan, bis das dann der Politik einfiel, zu sagen, ihr seid nun das Instrument der künftigen Gemeinsamkeit der Länder Berlin und Brandenburg. Aber das ist ja dann nur im Rundfunk und in einigen anderen Institutionen zustande gekommen.
20 Jahre später, wie sehen Sie das Gebilde Inforadio jetzt? Es ist angesiedelt ja beim RBB logischerweise, ist aber in der Nacht von 23 Uhr an das Programm aus Halle.
Das will ich gar nicht kommentieren. Wenn ich es hätte entscheiden müssen, hätte ich immer gesagt, es muss das Programm aus Berlin sein, weil ich denke, das gehört zum Selbstverständnis dieser Hauptstadt. Aber die ARD ist ein interessantes Gebilde und da geht es auch immer darum, wer hat ökonomische und politische Kraft. Für mich das wirklich Tolle, als Inforadio auf Sendung ging, war, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich lebe in einer Region Berlin-Brandenburg. Das begann bei den Verkehrsnachrichten, das begann bei den Nachrichten, die immer aus Berlin und aus Brandenburg kamen. Das begann schon bei der Senderkennung. Nachrichten aus Berlin und Brandenburg. Das heißt, wir haben eigentlich über Inforadio ein Gefühl dafür entstehen lassen bei den Hörerinnen und Hörern. Ja, es gibt Berliner, es gibt Brandenburger, es gibt Ostdeutsche und Westdeutsche, aber wir leben in einer Region. Und das war erst dann so greifbar, als man es hörte.
Hans-Jürgen Rosenbauer, der damalige ORB-Intendant. Und jetzt gleich eine Aufzeichnung der heutige Inforadio-Chef Dr. David Biesinger.
Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.
20 Jahre später, wie sehen Sie das?
Nee, das ist natürlich, das ist gut, dass ich vorher gesagt habe, dass es eine Aufzeichnung ist. Wir haben hier ein kleines technisches Problem. Das war übrigens auch das Problem des Inforadios. Ich versuche das jetzt mal zu simulieren und einfach an Sie weiterzugeben. Damals waren ja die Tonbänder abgeschafft worden und die Samples schwirrten durch die Gegend. Jetzt hören Sie praktisch mich in der Aufzeichnung gleich noch einmal, aber das ist dann aufgezeichnet und zwar gestern im Studio des Inforadios.
Inforadio vom RBB. 20 Jahre besser informiert.
20 Jahre Inforadio, die letzten zwei Jahre verantwortlich für das Wortprogramm, für das reine Informationsradio des RBB ist Dr. David Biesinger. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Studio.
Hallo, Herr Wagner.
Zwei Jahre, die Sie verantworten in einer Zeit, gefühlt, glaube ich, 10 Jahre, weil die Beschleunigung, gerade was den aktuellen Output betrifft, ist ja in den letzten Jahren extrem gestiegen. Das Internet ist hinzugekommen, die Verfügbarkeit von vielen Geräten ermöglicht es den Menschen, nicht nur Inforadio als Informationsquelle zu nutzen, sondern ständig 24 Stunden am Tag irgendwo ein Device zu haben, wo man guckt, dreht sich die Welt noch. Was hat das für Sie bedeutet, als Sie hier 2013 anfingen?
Naja, das ist für uns eine Herausforderung. Das war 2013 schon eine und es hat eigentlich nochmal zugenommen. 2014 hat das mobile Internet ja einfach über die Neugestaltung von vielen Handyverträgen nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also eigentlich haben wir in diesen zwei Jahren wirklich auch die mobile Internetrevolution erlebt. Was heißt das fürs Inforadio? Ich glaube, der Kern bleiben unsere Inhalte. Und Inforadio prägt ja, dass wir nicht nur die schnelle Nachricht machen, sondern wir legen sehr viel Wert auf Einordnung, auf Hintergrund. Wir haben lange Gesprächssendungen, lange Reportagen im Programm und das zeichnet uns auch aus. Und die eine Baustelle ist, an diesen Inhalten immer weiter zu arbeiten und das machen wir kontinuierlich. Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren gemacht, da haben wir sehr viele Kreativität in der Redaktion, immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Impulse. Wir gehen auch in der Redaktion sehr kritisch miteinander um, was die Qualität angeht und deswegen ist das so ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess. Und diese Inhalte werden wir einfach weiter brauchen und zwar völlig egal, welcher Verbreitungsweg sich wie entwickelt in den nächsten 20 Jahren Inforadio. Da müssen wir, glaube ich, sehr entwicklungsoffen rangehen, was die Verbreitungswege angeht. Und wenn wir mittlerweile mitbekommen, dass Facebook der Zugang zu den Inhalten mittlerweile Google als Suchmaschine überholt, als nicht nur Suchmaschine, sondern als Zugangsmaschine, als Zugangsportal zu Inhalten, dann zeigt uns das, dass diese Welt um uns sich herum relativ schnell dreht und wir einfach gucken müssen, wo schieben wir welche Inhalte rein. Ich glaube, das Radio wird weiter King bleiben. Auch gerade morgens, auch gerade in den vielen Alltagssituationen, in denen man gar kein anderes Medium nutzen kann. Aber darüber hinaus müssen wir einen zweiten Schritt gehen. Wir müssen unsere Social-Media-Aktivitäten noch weiter verstärken. Wir sind bereits auf den relevanten Plattformen präsent, aber da müssen wir noch mehr Fans bzw. Follower generieren, um unsere Inhalte dann eben auch übers Radio hinaus weiter zu verteilen. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die einfach hinzukommt.
Vor 20 Jahren ist das Inforadio mit dem Senderclaim gestartet, wir machen Nachrichten interessant. Damals musste man offenbar auch noch werben für das Inforadio, denn ein reines Wortprogramm war ungewohnt. Und man versuchte also deutlich zu machen, also hier ist auch was Spannendes, auch wenn keine Musik läuft. Dann gab es den Senderclaim Nachrichten mit Hintergrund und jetzt heißt es besser informiert. Wie ist man mit dem Inforadio besser informiert als mit anderen Medien?
Ich glaube auf ganz vielfältige Weise, nämlich einerseits im Zugang, wir sind ein sehr, sehr leicht verfügbares Medium, sowohl im Autoradio zu Hause über die neue App, die wir zu unserem Geburtstag jetzt in die Stores gestellt haben, die sich jetzt jeder runterladen kann. Aber ich glaube auch, dass wir als Inforadio, also über das Medium Radio, Vorteile haben gegenüber anderen Informationsmedien. Wir können einerseits kompakte Überblicke liefern in unseren Nachrichtensendungen. Wir können gut einordnen. Wir haben hervorragende Fachredakteure für Wirtschaft, für Kultur, für Sport, für Religion. Wir haben ein dichtes Reporternetz in Berlin und Brandenburg und mit der ARD zusammen auch weltweit. Und wir reden somit, wenn wir über Themen reden, immer mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Unsere beiden landespolitischen Redaktionen in Berlin und Brandenburg sind sehr, sehr wichtig. Die kennen sich bestens aus in der Landespolitik. Und ich glaube, daraus ergibt sich in der Summe ein besser informiert. Wir sind schnell verfügbar, wir sind verlässlich. Es ist alles fundiert, recherchiert und es wird kreativ eingeordnet. Und eben ein Teil dieser kreativen Einordnung ist auch mal der andere Blick auf ein Thema, mal der Blick dagegen gebürstet und dafür bieten wir, glaube ich, immer wieder auch Belege an, dass wir dem Anspruch auch gerecht werden.
Noch ist Radio konkurrenzlos. Also man macht das UKW-Gerät normalerweise an und dann kommt das mit Plug and Play, ohne groß etwas zu installieren, hochzufahren. Aber es gibt den Trend, Sie haben es angedeutet, Facebook als ja 24-Stunden-Medium fast zu benutzen. Man ist da, klingt sich ein, kommuniziert mit seinen Freunden, sieht Informationen, die geteilt werden. Während die Verlage Instant Article entdeckt haben von Facebook, also eine Möglichkeit, unabhängig von der Homepage, sofort in Millisekunden Informationen über Facebook zu verbreiten und auch Werbung zu generieren, ist Radio per Facebook ziemlich stiefmütterlich behandelt. Also es gibt keinen vernünftigen Audioplayer, keinen Livestream. Sie sind als ja, Macher des Inforadios sozusagen abgehängt. Was setzen Sie dagegen, wenn die Leute auf Facebook sind oder anderen Social Networks?
Ich glaube, wir sind überhaupt nicht abgehängt, weil es kann ja nicht darum gehen, dass wir auf allen Plattformen immer dann sofort das Audio zur Verfügung haben. Manchmal ist es auch der gut aufbereitete Online-Artikel. Manchmal ist es auch einfach der Link auf unserer Seite. Manchmal ist es der Verweis auf Dinge, die auf unserer App zur Verfügung stehen. Also da wird mir überhaupt nicht bange, dass wir gerade bei Facebook diese Audio-Funktionalitäten nicht so in direktem Zugriff haben. Das Entscheidende ist doch, dass wir für jeden Verbreitungsweg die richtige Antwort finden, unseren Inhalt dort zu positionieren. Und jetzt mit der neuen App, die jetzt seit diesen Tagen eben zur Verfügung steht, haben wir einen viel direkteren Zugang nicht nur zu unserem Livestream, sondern auch zu Audios und Podcasts, die man einfach nochmal nachhören möchte. Wir haben einen unmittelbaren Zugang zu allen Informationen aus Berlin und Brandenburg. Wir haben Wetter und Verkehr nebeneinander und da bietet die App die klare Verlängerung des Rundum-Angebots, das wir im Hörfunk haben. Auf unserer Facebook-Seite können wir dieses Rundum-Angebot überhaupt nicht liefern. Da können wir nicht alles machen, was Inforadio im Radio macht. Das ist auch nicht unser Auftrag, unser Job. Aber wir können die besonders herausragenden Themen, die können wir auch dort kommunizieren und Menschen, die vielleicht in der Radiowelt mit uns überhaupt nichts zu tun haben, auf Inforadio aufmerksam machen. Deswegen müssen wir einfach uns Stück für Stück daran gewöhnen, dass wir eine größere Klaviatur zur Verfügung haben und aber auch sehr genau gucken, was machen wir wo, weil wir können es uns auch finanziell und personell überhaupt nicht leisten, überall alles zu machen. Aber das ist ein Prozess, da sind wir mittendrin, da sind wir in der ständigen Weiterentwicklung und so wie sich unsere Homepage und auch unsere mobilen Abrufe zurzeit entwickeln, sind wir da auf einem nicht ganz schlechten Weg.
Immer nah dran und besser informiert mit dem Inforadio. Vielen Dank, Dr. David Biesinger.
Dankeschön.
Inforadio vom RBB. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht. Radio 1.
Ja, das war übrigens ein Jingle aus unserer frühen Zeit als Radio 1. Mit dem Synchronsprecher von, Sie haben es erkannt, Magnum, Norbert Langer. Sie wissen ja, Twitter.com Medienmagazin. Da habe ich Ihnen eben ein Foto geschickt, das zeigt zwei Herren vor einer Videowand. Das ist so ziemlich ein exklusiver Blick in eine Zentralredaktion, die Montag erst startet. Aufgenommen hat dieses Foto Daniel Buß, der die Kollegen besucht hat, denn die Funke-Gruppe, ja, das ist früher mal der Watz-Konzern gewesen. Sie wissen ja, haben beim Springer-Konzern heftig eingekauft und nun offenbar Koordinationsbedarf, ihre ganzen Blätter irgendwie unter ein Dach zu bekommen. Daniel, ist das tatsächlich so, dass die jetzt 12 Blätter aus Berlin machen wollen?
Ja, also das geht staffelweise los, geht los mit den ehemaligen Springer-Blättern, also hier der Berliner Morgenpost und dem Hamburger Abendblatt. Das ist sozusagen die erste Phase. Nach einem Monat sollen die Kerntitel der Funke-Gruppe, also die Watz zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, dazukommen und dann irgendwann auch die Titel, die Funke-Gruppe in Thüringen hat und in Niedersachsen in Braunschweig.
Man sieht an dieser Videowand verschiedene Zeitungsseiten. Ich nehme an, das ist nur eine Zeitung, aber vielleicht kannst du sagen,
das sind also, mehrere Zeitungen. Also sie wollen letztlich auf dieser riesigen Videowand den Überblick über ihr Imperium, will ich mal sagen, haben, ihr publizistisches, weil der Anspruch schon ist, es soll zwar irgendwie alles aus derselben Redaktion kommen, aber dann doch möglichst individuell platziert werden, weil die Macher dann unter anderem sagen, dass, naja, also wenn jetzt der Bundespräsident in Berlin eine Flüchtlingsunterkunft besucht, dann ist das natürlich überregional relevant, aber in Berlin eben besonders. Und vielleicht spielt in Hamburg, weil Thema Olympia dort ist, das Thema irgendwie eine kleinere Rolle und dann wollen sie die Textlängen zumindest und die Platzierung variieren.
Aber sonst wird es aussehen wie überall in so Newsrooms, Computerschreibtische. Was ist jetzt nun das Besondere, dass Sie wahrscheinlich als Qualitätsoffensive verkaufen werden?
Naja, also eine Qualitätsoffensive nennen das letztlich alle. Da wird tatsächlich ja auch eine publizistische Macht gegründet. Man muss sich vorstellen, dieses Funke-Imperium hat da eine Auflage insgesamt von 1,4 Millionen Exemplaren. Damit kann man was reißen und auch Politiker zum Beispiel locken, die sich überlegen, wem gebe ich denn das nächste exklusive Interview, damit das auch was bringt und die Menschen erreicht. Das ist natürlich anders, wenn ich in Anführungszeichen nur die Berliner Morgenpost bin oder auch wenn ich 12 Titel letztlich präsentieren kann. Am Ende geht es Funke natürlich darum zu sparen. Also so groß das Ding jetzt irgendwie mit 51 Leuten zum Start in Berlin sein soll, genau andersrum sparen sie dann in den regionalen Redaktionen die Leute, die dort den Mantel bisher mit gemacht oder betreut haben. Das habe ich mir erklären lassen von dem neuen Leiter. Das ist Jörg Voß, der war früher mal Vizechef bei Bild, kennt sich also mit Schlagzeilen aus, war kurz mal Chefredakteur beim Fokus und er bündelt das letztlich unter dem Schlagwort Synergie.
Natürlich ist eine hohe Synergiequote das Ziel. Und am Ende werden wir dabei die Qualität nicht übersehen. Also maximale Qualität bei maximaler Synergie.
Das ist manchmal eine Gratwanderung?
Diesen Grat muss man sehr klug definieren. Und ich finde, das ist hier gelungen und wir sind gut aufgestellt. Und wir haben gesehen, wer sich nicht gut aufstellt, der ist schnell weg vom Markt.
Kann man das mal vielleicht aufdröseln, zum Beispiel für die Berliner Morgenpost? Was bedeutet das für die?
Für die bedeutet das erstmal, dass sie ja bislang auch beliefert wurden, zentral von der Welt, also von Springers großer überregionalen Redaktion und dort die Texte bekam, jetzt die ganzen Seiten auch gebaut bekommt, von der Titelseite mal abgesehen, die wird weiterhin von den Regionaltiteln individuell bestückt. Das Problem war allerdings so ein bisschen bei der Morgenpost oder bei zu Springer-Zeiten in den vergangenen Jahren, dass dort die Regionalzeitungen eher so eine Nebenrolle spielten, also so ein Anhängsel waren an die eigentlich große Marke Welt. Und die Funke-Welt letztlich, habe mich ein bisschen in den Redaktionen umgehört, da ist der Tenor sehr einhellig, die Funke-Welt, das ist ein Imperium letztlich von Regionalzeitungen. Also eine sehr flache Hierarchie, ist klar, dass jeder ein Regionaltitel ist und individuelle Bedürfnisse hat und man hofft jetzt unter anderem bei der Berliner Morgenpost, dass man dort auch mehr, also ein größeres Mitspracherecht letztlich hat, was denn wirklich produziert wird.
Das Recht ist da, aber spricht man auch nur wirklich mit?
Ja, also es soll zumindest strukturell morgens eine Videokonferenz mit allen Chefredakteuren geben, die dann auch, quasi Bestellungen tätigen können, zumindest Inspiration reinwerfen können in den Tag. Wie gesagt, die Titelseiten werden weiterhin regional gebaut und man behält sich auch vor, die Kommentare zum Beispiel, die Einordnung weiterhin von den Regionalmitarbeitern schreiben zu lassen, um dem Ganzen auch eine örtliche Färbung letztlich zu geben, vielleicht auch eine politische, je nach Platt. Aber letztlich ist ja klar, Zentralredaktion heißt am Ende, wenn wir uns das so publizistisch mal anschauen, was bewegt sich da im Journalismus, dass es einen Text gibt, der in ganz vielen Zeitungen läuft und da gibt es natürlich auch Kritiker, nicht nur uns, will ich mal sagen, sondern unter anderem auch Zeitungsforscher wie Horst Röper in Dortmund.
Es gehen natürlich journalistische Stimmen verloren, die wir bislang in den getrennten Hauptredaktionen hatten. Wir haben also more of the same, will heißen, wir haben die gleichen Artikel in demnächst eben vielen Zeitungen. Das ist das Gegenteil von Vielfalt, das wir uns immer für den Medienmarkt gewünscht haben.
Ja, also was heißt das jetzt nun praktisch mal hochgerechnet? Wenn wir in die Vergangenheit gucken, DuMont hat seit 5 Jahren eine Zentralredaktion hier in Berlin, unter anderem für die Berliner Zeitung. Wirklich revolutionär ist das jetzt nun nicht mehr, alles ein bisschen unter einem Blick zu gestalten.
Nee, revolutionär nicht, eher konsequent, muss man sagen. Ist auch keine Überraschung, dass jetzt auch Funke das macht. Auch die Matzak-Gruppe, eine andere große Regionalzeitungsgruppe, Hannoversche Allgemeine unter anderem, hat das schon getan vor 3 Jahren. Und andere, also auch außerhalb des Zeitungsmarkts machen es ja auch. Also schauen wir mal unser hier von der ARD, das Hauptstadtstudio an. Da entsendet ja auch jede Landesrundfunkanstalt mehrere Korrespondenten, die dann die Berliner, also in dem Fall der RBB, die Berliner und Brandenburger Abgeordneten zum Beispiel im Bundestag und die Entscheidungen in Ministerien und im Bundestag für die Region dann letztlich auch beleuchten. Aber gleichzeitig hat jeder so ein überregionales Fachgebiet. Man betreut eine feste Partei oder ein festes Ressort zum Beispiel. Und dann werden doch die Beiträge dann allen Anstalten zur Verfügung gestellt. Also Synergie ist jetzt natürlich nichts Neues.
Montag geht's los. Gibt es eine Testphase oder wird gleich hart scharf gearbeitet? Nein, zum Beispiel für die Morgenpost, wann erscheint die mit dem Zentralredaktionsmanagement im Hintergrund?
Naja, Montag wird losgearbeitet. Das heißt, Dienstag erscheint die erste Zeitung, die erste Morgenpost, nicht mehr mit Weltinhalten, sondern mit Funke. Inhalten online folgt dann übrigens erst im Herbst. Also da ist die Morgenpost derzeit mit ihrem Auftritt noch alleine unterwegs. Aber es geht am Dienstag los und soll dann kontinuierlich so weiterlaufen.
Vielen Dank, Daniel Buß. Du wirst genauer hinsehen, alle Blätter verfolgen und dann mal gucken.
Alle 12?
Naja, das wäre doch spannend, mal zu sehen, was da Copy and Paste ist.
Ich rufe wieder Herrn Röper an.
Okay, jetzt ein Hinweis in eigener Sache.
Radio 1.
Und im Bonustrack des Podcasts hören Sie noch einmal das Thema 20 Jahre Inforadio aus, der sich bevor das Inforadio auf Sendung ging, nämlich in der Testphase zwischen Juni und August. Annette Neulting gehörte damals zu den Moderatoren dieser Testsendung. Ich konnte sie am 28. August 2015, also 20 Jahre nach dem offiziellen Inforadio-Start, befragen. Und im Anschluss dieses Interviews hören Sie noch einige Minuten aus dieser Testsendung.
Inforadio.
Annette Neulting, Frau der ersten Stunde, kann man sagen. Wie war der Ablauf? Da hat jemand plötzlich angerufen und hat gesagt, unter dem Siegel der größten Verschwiegenheit, wir machen jetzt ein Inforadio, redet mal nicht darüber mit den Kollegen und wir testen das mal, aber schicken das gleichzeitig wieder offiziell auf Antenne?
Nein. Ich glaube, da muss ich dann jetzt auch ein bisschen ausholen. Ich habe beim SFB gearbeitet, bei SFB2. Irgendwann wurde es ja dann umbenannt in Radio B2 und dann war das ganz offiziell, dass es ein kooperiertes Projekt geben soll, ein Informationsprogramm von SFB und ORB. Und es hat dann einige Kollegen gegeben, die in so einem Gründungsteam mit drin waren, um sich die ersten Gedanken darum zu machen, wie so ein Informationsprogramm aussehen könnte. Und dann gab es so um mich herum immer mehr, also nicht immer mehr Kollegen, aber schon einige Kollegen, die gesagt haben, hey, das ist doch spannend, das ist was ganz Neues, ein reines Informationsprogramm. Ich war da erstmal ein bisschen zögerlich, denn ich konnte mir, das gebe ich ganz offen zu, nicht vorstellen, bei einem Programm zu arbeiten, wo es keine Musik gibt. Und ich so, oh, nee, ich weiß nicht. Ja, und jetzt kürze ich das mal ein bisschen ab. Ich fand das dann doch aufregend und bin dann zu dem künftigen, muss ich sagen, ersten Chefredakteur von Inforadio gegangen, Reinhard Holzhey. Der war der Nachrichtenchef vom SFB und der war damit betraut, das aufzubauen. Und mit dem habe ich gesprochen und der hat sich mit grünem Filzstift, der schrieb immer mit grünem Filzstift, meinen Namen aufgeschrieben. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen und zum 1. Juni wurden die ersten zusammengerufen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren so um die 30. Und dann wurde uns gesagt, ja, der Sendestart wird am 28. August sein, 1995. Wir haben jetzt noch ein Vierteljahr Zeit. Und in diesem Vierteljahr kreieren wir ein Informationsprogramm so, wie wir uns gemeinsam das vorstellen. Es gab zwei Vorgaben. Die erste Vorgabe war, es wird alle 20 Minuten Nachrichten geben. Das war schon mal etwas, was es in Deutschland so nicht gegeben hat. Es gab ja schon zwei öffentlich-rechtliche Informationsprogramme, B5 aktuell, MDR Info. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es hatte in Berlin schon ein privates Informationsprogramm gegeben, im Übrigen ziemlich erfolgreich, Info 101, wurde dann aber eingestellt. So, also alle 20 Minuten Nachrichten. Und was außerdem feststand, war, dass es in jeder Stunde Sport, Wirtschaft und Kultur geben wird. Und es war dann unsere Aufgabe zu überlegen, was machen wir auf dieser Hintergrundfläche. Und es war auch eine Vorgabe, aber auch von allen so mitgetragen und auch mitgewünscht. Wir wollen ein junges Informationsprogramm sein, wir wollen ein schnelles Informationsprogramm sein, wir dürfen auch mal frech sein, aber wir müssen immer präzise bleiben, korrekt sein. Wir wollen uns sehr breit aufstellen. Natürlich spielt Politik eine große Rolle. Sie spielte vor 20 Jahren eine große Rolle. Sie spielt auch heute natürlich eine große Rolle. Aber wir dürfen auch mal über das reden, worüber die Gesellschaft gerade diskutiert, wenn es nicht gerade harte Politik ist. Das war das eine. Das andere ist, und jetzt nähere ich mich allmählich deiner Frage. Wir sind ein voll digitalisiertes Programm. Heutzutage sagt man so, ja, pff, klar, logisch. Vor 20 Jahren war das neu. Und man muss überhaupt kein Geheimnis daraus machen. Wir hatten massive Probleme. Wir hatten richtig schwere Probleme. Und wenn die Nerven immer blanker wurden in diesem Vierteljahr, dann lag das auch im Übrigen mit an diesen technischen Pannen, die wir hatten. Und vor Sendestart Wer gute Ohren hatte, waren wir zu hören. Das ist völlig richtig, weil man dann beschlossen hat, weil man auch Angst hatte, dass wir das nicht wackelfrei hinbekommen zum Sendestart. Der Sendestart war eher extra so gelegt, weil die IFA dann eröffnet wurde. Und dann wurde gesagt, wir gehen schon mal eine Woche vorher on air. Wir kommunizieren das nicht. Wir gehen einfach eine Woche vorher on air, damit wir unter Echtzeitbedingungen arbeiten können. Ich glaube, es war so mit eine der anstrengendsten Wochen, die wir da hatten.
Man darf ja nicht vergessen, ein Thema war in dieser Testsendung, Windows 95 ist verkauft worden. Und wenn man sich vielleicht noch erinnert, als Mensch, der mit Computern in jener Zeit umgehen musste, das war auch nicht so einfach, fehlerfrei zu bedienen. Deswegen ist klar, dass diese spezielle digitale Sendertechnik auch Schwachstellen hatte. Die Festplatten hatten damals Größen von 100 Megabyte bis 1 Gigabyte. Also man musste ständig irgendwas auslagern, Bandmaschinen doch noch im Hintergrund benutzen und analog und digital miteinander zu vermengen. Also großen Respekt vor dieser Leistung, vor den Ohren aller, so etwas zu testen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass auch Schimpfwörter on-air gingen. Aber dann gab es ja den Sendestart am 28. August 1995. Es lief mit kleinen Pannen auch, Löcher wurden gefahren, aber das ist klar, wenn man, das merkt man ja auch beim Autofahren, noch nicht so ganz jedes Pedal kennt. Aber wie erinnerst du diese Zeit? War die Anstrengung, überhaupt Nachrichten ins Radio zu bekommen, 24 Stunden gegeben oder füllte sich das quasi von selbst, weil wir hatten auch genügend Weltkonflikte und in Berlin ging ja auch immer die Post ab irgendwie?
Also erstens war das eine ganz einmalige Phase, diese 3 Monate. Sie war verdammt kurz, die Zeit, um etwas zu entwickeln. Aber ich sag, es war ein Stück weit Anarchie und das fand ich toll. Es mag andere geben, die damals in der Anfangsphase dabei waren, die haben das als chaotisch empfunden. Aber du hast es angesprochen, das war eine sehr ernste Zeit. In unserer Probephase geschah Srebrenica, der Völkermord. Wir hatten den Bosnienkrieg. Darüber haben wir auch in der Probephase natürlich ernsthaftes Probeprogramm gemacht. Wir haben die ARD-Korrespondenten angerufen und haben gesagt, können wir mit ihnen ein Interview führen? Ich erinnere mich ganz genau, dass der damalige Korrespondent, der für den Balkan zuständig war, Johannes Grotzki, später Hörfunkdirektor beim Bayerischen Rundfunk, uns jederzeit zur Verfügung stand. Ich vermag es mir nicht vorstellen, ob das heute auch noch so ginge. Und mit dieser großen Ernsthaftigkeit sind wir an alle Themen rangegangen, bei aller Anarchie, die auch geherrscht hat. Und es wurde immer analysiert, war das gut, waren wir auf der Höhe der Zeit. Und so hatten wir ehrlich gesagt keine Mühe, Programm zu gestalten, wo wir ein bisschen dünn auf der Brust waren und das auch noch eine ganze Weile, nachdem wir am Start waren, war eine umfangreiche Berichterstattung aus Berlin und Brandenburg. Also was ist denn Berichterstattung aus Berlin und Brandenburg? Und das Tolle, aber auch das Schwierige war, die unterschiedlichen Sozialisationen der Kolleginnen und Kollegen. Wir waren alle irgendwas um die 30, also relativ jung. Und die einen hatten eine Westsozialisation und die anderen hatten eine Ostsozialisation. Die einen hatten bei Radio Brandenburg, was es damals gab, gearbeitet. Andere kam von Fritz, was es ja schon gab.
Und Info 101 habt ihr auch noch rekrutieren können.
Und Kollegen von Info 101 waren da. Also kunterbunt gemischt. Und das war eigentlich auch das Tolle. Man hat sich gegenseitig seine Geschichten erzählt und jeder hat gesagt, wir müssen jetzt aber in Berlin dieses machen und die anderen, vergesst mir Brandenburg nicht. Und so begann das so Stück für Stück, dass wir mit den Kollegen, die bei Antenne Brandenburg gearbeitet haben, Kontakte aufbauen mussten, ja? Muss man ja einfach mal so sagen. Es wurden dann im ORB und im SFB Netzwerke gebildet. Und dann ist das so peu à peu dann aufgebaut worden, dass es Reporter auch gab. Wir hatten auch erst ganz wenige Reporter. Es stand aber immer, auch das von vornherein fest, es wird einen Ü-Wagen geben. Es wird immer einen Ü-Wagen geben, weil auch das total wichtig war, dass wir ein regional verortetes Informationsprogramm sind.
Nach 20 Jahren kann man sagen, die Technik ist besser geworden, stabiler geworden, die klimatischen Bedingungen sind besser, weil der SFB-Pavillon war auch akustisch schlecht, viel Glas und Pappwände, sage ich mal. Das Arbeiten macht jetzt sicherlich mehr Spaß unter professionellen Gesichtspunkten. Gibt es noch etwas, wo du sagst, da hat sich das Nachrichtengeschäft total verändert oder sich einem höheren Druck ausgesetzt jetzt, was wir früher gar nicht spürten, oder ist das eigentlich egal, weil es passiert immer so viel, man muss es bloß ins Radio kriegen?
Nee, das war vor 20 Jahren so. Ich will jetzt nicht sagen egal, egal war uns das nicht, aber dieses, hier haben wir die Nachrichten und dahinter kommen dann Interviews, Beiträge, das war alles gut. Aber es fiel manchmal auch ehrlich gesagt ein bisschen auseinander. Und daran haben wir in den ganzen letzten Jahren immer wieder gearbeitet. Was ist das Top-Thema? Was ist mein Nachrichtenaufmacher? Und wie vertiefe ich das? Weil uns schon klar geworden ist, gerade in den letzten Jahren, so dieses Gefühl der Menschen, die Welt wird unübersichtlich. Weil ich Nachrichten überall verfügbar habe. Dass das unsere Stärke ist, zu sagen, okay, das ist die Nachricht und wir sagen euch, was hinter dieser Nachricht steckt. Wir versuchen das zu vertiefen, auf den Punkt zu bringen, zu analysieren oder auch einen kritischen Kommentar dazu abzugeben. Das ist ganz wichtig, das ist das eine. Und natürlich verändert sich durch das Internet, was es damals ja so gar nicht gab, hat sich das natürlich auch geändert. Ich werde jetzt in diesen Tagen auch immer wieder gefragt, ist das nicht eine Bedrohung für euch? Wir müssen damit umgehen. Wir müssen auch die unterschiedlichen Ausspielwege bedienen, wie Twitter, wie Facebook. Irgendwann wird vielleicht auch YouTube dazu kommen. Das tun wir. Und trotzdem bleiben wir Radio. Diese Unmittelbarkeit, die Radio hat, in dem es auch echt Radiomomente gibt, wo ich bei besonderen Ereignissen live dabei sein kann, um es dann anschließend auch nochmal wieder einzufangen, einzuordnen. Das kannst du nicht, wenn du bei Facebook unterwegs bist. Du kannst es auch nicht, wenn du dir deine Nachrichten von bestimmten Websites zusammensuchst. Du bildest dir deine eigene Meinung, klar, natürlich. Wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, da und da geht es lang, aber wir bieten natürlich eine Vielfalt an Analysemodulen an. Und das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen. Ich kann alles machen und ich kann dabei Radio hören. Das ist ein unschätzbarer Vorteil von Radio. Und deshalb lieben wir es auch einfach.
Inforadio. Und gleich bei Inforadio das Neueste aus aller Welt mit Annette Nolting, die Sie jetzt am Mikrofon begrüßen wird.
Es ist 8:12 und Sie hören das Inforadio. Im Augenblick hören Sie es noch im Probebetrieb. Ab Montag geht es dann hier richtig los. Also wenn Sie Computermuffel sind und Sie haben immer noch keinen Computer, dann finde ich persönlich das nicht weiter tragisch. Aber eins ist sicherlich auch Ihnen ein Begriff, nämlich Windows 95. Das ist das neue Betriebssystem der Firma Microsoft und es ist seit gestern Mittag auf dem Markt und vor seiner Veröffentlichung, und deshalb wissen auch Sie als Computermuffel, was Windows 95 ist. Vor seiner Veröffentlichung wurde Windows 95 schon so gefeiert wie die absolute revolutionäre Weltneuheit. Microsoft hat eine ungefähr 300 Milliarden Mark teure Werbekampagne gestartet, damit Windows 95 mal so bekannt wird wie Coca-Cola. Ich habe heute Morgen mit Tim Tolks, einem Berliner Computerfachmann, gesprochen und ihn gefragt, was denn nun eigentlich so das wahnsinnig Neue und Revolutionäre an Windows 95 ist.
Das Neue ist auf jeden Fall die Bedienung von Windows 95.
Es ist ja eine Weiterentwicklung aus bisherigen Betriebssystemen und so hat man sich dort einiges ausgedacht, dass der Anwender etwas einfacher alles bedienen kann und möglichst kaum noch Handbücher benötigt. Und diese Möglichkeit sieht also so aus, dass er sehr stark geführt werden kann durch das Programm und dass er online Hilfen erhält, sodass er hier einen sehr schnellen Einstieg findet. Bei einer gewissen Einarbeitung ist also jeder dabei. Und was hier wirklich wegfällt, ist dieses Handbuch lesen, wie funktioniert was und so weiter. Es ist sehr intuitiv gedacht. Microsoft hat sich ja viel Mühe gegeben. Über 70.000 Menschen sind dort eingebunden worden in die Entwicklung. Dadurch, dass sie in die Büros hineingesetzt worden sind mit Kameras, wurden sie beobachtet, wo suchen sie welche Funktion auf dem Bildschirm. Und dementsprechend hat Microsoft versucht, dort dann auch die Funktion auf dem Bildschirm unterzubringen.
Das heißt also, jemand, der noch keinen Computer hat, solche Leute soll es ja selbst in dem Jahre 95 noch geben, also der sich jetzt einen Computer kauft, der wäre damit sehr einfach bedient, weil er eben nicht erst komplizierte Anleitungen lernen müsste.
Ja, also wer neu einsteigt, für den ist Windows 95 bestimmt sehr interessant. Es ist eben das neueste Betriebssystem. Es ist viel gelernt worden aus vielen Anwendern Sorgen heraus und Microsoft hat eben versucht, diese Sachen umzusetzen. Und Microsoft hat auch mal ein bisschen nach rechts und links geguckt und hat also auch nicht nur die Sachen gemacht, die bisher bekannt waren, sondern hat mal ein bisschen geguckt, wie macht Apple das eigentlich, wie macht IBM das, warum sind diese Sachen so beliebt und haben davon eben Funktionen in ihr neues System übernommen.
Ja, und das ist ja nun genau das, was Fachleute im Vorfeld schon kritisiert haben, dass Windows 95 nämlich gegenüber anderen Betriebssystemen, also sagen wir mal Apple, gar nicht so viel Neues zu bieten hat.
Ja. Microsoft versteht es hervorragend, viele Freundlichkeiten in der Anwendung, die bereits am Markt sind, auf sich umzumünzen und zu verkaufen. Das darf man nicht unterschätzen.
Windows 95 ist seit gestern auf dem Markt. Ich habe heute Morgen mit Tim Tolks, einem Computerfachmann, darüber gesprochen.
Info Nachrichten.
Der US-Menschenrechtler Harry Wu ist in China wegen Spionage und anderer Delikte zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wird der Chinese mit amerikanischer Staatsbürgerschaft ausgewiesen. Es blieb jedoch unklar, ob Wu erst die Haftstrafe absitzen muss, bevor er das Land verlassen kann. Der 58-Jährige hat wegen Kritik an der kommunistischen Regierung bereits 19 Jahre in chinesischer Haft gesessen und ist inzwischen amerikanischer Staatsbürger. Er war im Juni bei der Einreise aus Kasachstan unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet worden. Israel hat die Grenze zum autonomen Gazastreifen wieder geöffnet. Die Sperrung des Westjordanlandes wurde jedoch bis zum Sonntag verlängert. Nach dem Attentat auf einen Bus in Jerusalem hatte Israel am Montag die Grenze zum Gazastreifen abgeriegelt.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erden.